der Zander-Podcast. Hier geht's um Themen hinter der Matrix.
Tag, da bin ich wieder, Zander-Podcast mit Sebastian Hähnel und die Quabi-Story. Also da freue ich mich schon lange drauf, dass ich hier den Podcast machen kann. Den habe ich auch schon lange geplant und nehme euch mal mit in die Entstehungsreise dieses Köders. Von der Idee bis zur praktischen Umsetzung, welche Stolperfallen wir da hatten und alles. Und vor ein paar Tagen ging es gleich mit einem riesen Ding los. Das gab es in der Geschichte noch nie, glaube ich, in der Angelbranche, dass ein Köder kopiert wurde, bevor er überhaupt auf den Markt kommt. Ist das heftig, oder? Ist teilweise amüsant, teilweise aber auch schmerzhaft, wenn mit dem geistigen Eigentum so umgegangen wird und dann auch noch da versucht wird darzustellen, das ist gar nicht dein geistiges Eigentum. Also das ist schon harter Tobak, aber da laufen im Hintergrund einige Sachen. Und das war schon vor ein paar Tagen echter Knaller. Und es ist eigentlich heftig gut irgendwie auch, weil das bringt so viel Aufmerksamkeit auf diesen Launch von diesem Quappi, von diesem ja, neuen Köderkonzept, dass man das eigentlich marketingtechnisch nicht besser hätte machen können, wenn man es geplant hätte. Klingt erstmal komisch, ne, dass ich das sage, aber alles im Leben ist ein Geschenk. Manche sind erstmal nur beschissen verpackt. Sorry für das Schimpfwort, aber falls die Jugend hier mithört, nicht sagen. Ne? Aber in dem Fall kann man das schon mal irgendwie so betiteln. Und das bringt so viel Aufmerksamkeit rein. Das geht ja immer wie alle Sachen, die ein Skandal sind, gehen immer wie ein Lauffeuer rum. Ne? Wenn du einen Meterzander fängst, ist so, ja, nice. Erwartet man ja von ihm, sei Zanderangler oder was. Aber sowas ist dann so Heidi Witzka. Ne? Finden Leute immer geil, ne? Und da ist auch sehr viel Halbwissen unterwegs und Kommentare von Leuten, die eigentlich in dem Thema gar nicht so drin sind. Aber das bringt so krass Aufmerksamkeit auf den Köder. Wahnsinn, wie man selber fast gar nicht erzeugen kann, so eine Nummer, ne? Im Grunde. Und da, so wie wir gesehen haben, schlecht kopiert ist, gleich in den Details mehr dazu, warum das so schwierig war, den überhaupt so hinzubekommen mit den Laufeigenschaften. Wird er sich auch nicht halten, ne? Aber es gibt erstmal einen krassen Hype. Am Anfang nicht bei denen, die es kopiert haben, ne? Sondern um den Köder an sich, um das Köderkonzept. Und das muss man erstmal schaffen. Also, dass man gleich kopiert wird, bevor überhaupt draußen ist, weil das muss langerhand geplant gewesen sein, dass man das so macht. Also, weil wir auch sehr offen waren mit den ganzen Mustern und so und sollten wir wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr machen, ne? Dass man Muster vielleicht auch mal aus der Hand gibt oder irgendwas. Aber vielleicht ist auch ein Muster auf der Messe abhanden gekommen. Wir wissen das nicht, werden wir auch wahrscheinlich nie rausfinden. Wir wissen nur von der Bude, wo die Kopierer den dann bestellen, dass die mit einem Muster dahin gekommen sein sollen angeblich. Ja, das sind alles dann solche Sachen, die man von dort dann vielleicht erfährt und wie viel, wer was genau, ist natürlich alles ein bisschen ja, tricky im Endeffekt. Aber es gab ein Leck bei den Mustern. Und zwar in der frühen Phase, weil wir haben ja drei Größen beim Quappi. 10, 15, 12 Zentimeter. Und die Kopie ist nur der 12er. Also wissen wir schon mal ungefähr, in welchem Zeitraum was abgestaubt wurde. Weil wir haben nur Muster vom 12er gehabt. Und vom 9er, Quatsch, vom 10er und vom 15er, von den beiden anderen Größen, gab es vorher keine Muster, die wir hier hatten zum Zeigen und zum Rumsen. Die haben wir erst in der finalen Phase angepasst, wo schon mit dem Werk alles safe war. Also aus unserem Werk da, das Zeck da quasi bedient dafür, ist nichts rausgeklickert. Das heißt, irgendwo ist dieses 12er-Muster vielleicht auch beim Mitarbeiterwechsel. Wir hatten erst bei dem 12er noch eine andere, als wir soweit waren, nur den 12er erstmal final zu machen, noch ein anderes Werk angefragt, die das da irgendwie, ja, gucken, ob die das schaffen zu bauen, weil das ist nämlich nicht so einfach mit dem filigranen Tail hinten. Und es kann sein, dass dort vielleicht was weggekommen ist, ne? Aber das sind wieder diese Sachen, die wahrscheinlich nie komplett aufgeklärt werden können. Fakt ist, dass ein Muster von uns da irgendwie in falsche Hände geraten ist und dann natürlich gleich in so eine Billo-Bude geschafft wurde und dann von einer Billo-Firma hier Billo nachgemacht wurde und auch Billo vertickt wird. Aber sowas hält sich im Grunde genommen nicht. Ne? Die das dann wahrscheinlich kaufen und sagen, Hauptsache billig, die werden schon sehen, dass der wahrscheinlich nicht richtig läuft. Und dieses TPE-Material, mit dem sie den da irgendwie kopiert haben, schmilzt ja in der Box und verträgt sich nicht mit anderen Ködern. Und nur sowas. Also da werden die Leute auf jeden Fall nicht lange Spaß mit haben. Ne? Und ich glaube, die Laufmerkmale können auch nicht identisch sein. Weil das schon mit einem anderen Material nicht mehr so identisch ist. Und der Lauf ist filigran. Wir haben da echt drei verschiedene Stufen durchexerziert, bis wir die richtigen Härtegrad hatten, dass er auch in der Upswing-Phase an flachem Schnurwinkel läuft. Und das ist die große Kunst, dass die Vibration im Tail ist und auch in den Flossen von. Aber erstmal dazu im Detail, um was geht es denn eigentlich mit dem Copy, falls du noch nicht gehört hast. Es ist ein neues Köderkonzept. Das bedeutet, dass hinten eine Vibration nur im Tail ist und kein Wackelschwanz hinten dran ist, also kein Paddel, was rotiert, sondern einfach nur, dass dieser komplette Tail hauchdünn ist, sich leicht einfalten lässt und einfach hinten nur eine Vibration hat. Eine minimale, also einer hohen Frequenz ohne Druckwelle, also ein Low-Action-Shad. Und dass die Bewegung, die Hauptbewegung des Köders an zwei Flügelärmchen vorn im vorderen Bereich sitzen, wo auch der Haken ist. Und genau das war ja das große Konzept, das alles zu vereinen. Und dieser hauchdünne Tail, der wie ein Fähnchen im Wind arbeitet, aber so nur minimal unter Wasser, faltet sich beim Ansaugreflex vom Zander weg wie nix. Und das ist dieses Köderkonzept. Ne? Und der bedient auch ein universelles Beuteschema. Das, was der Raubfisch in diesem Köder sehen will in dem Moment, auf was er vielleicht gerade eingeschossen ist oder aus dem Revier kennt oder gerade irgendeine Saison hat, was er gut schlagen kann, das erkennt er dann darin. Also es ist also quasi universelles Beuteschema von Kleinfisch, Krebs, alles was über dem Boden kreucht und fleucht und sich auch langsam bewegt oder vielleicht mit einer Schere wedelt oder irgendwas. Und auch ein Grundelimitat. Also es ist alles zusammen. Es ist also ein universelles Beuteschema, was damit abgedeckt wird. Und der Name Quappi ist einfach nur witzig. Ist eingängig, ne? Und passt irgendwie dazu. Ne? Also der imitiert jetzt keine Quappe. Also würden die jetzt eine Quappe attackieren? Ich weiß jetzt, der Zander attackiert eine Beute, die in seinem Wahrnehmungsbereich gut attackierbar ist und was in sein Beuteschema grob reinpasst. Und Zander ernähren sich ja auch von kleinen Krabben, so, gerade wenn die schlüpfen, also aus ihrem Panzer schlüpfen und dann wieder neues Chitin bilden, sind die ja weich, die Krebse. Dann sind Zander total drauf eingeschossen. Da gibt es manchmal Phasen im Jahr, wo die diese Dinger richtig wegbolzen. Und Zander hauen Krebse weg. Das steht bei denen auf dem Speiseplan, vor allem, weil die langsam sind und am Boden und sich unten aufhalten und alles. Fisch sowieso, ne? Kleinfisch. Und die Grundeln hauen sie auch gern weg. So, das heißt, dieser Quappi bedient ja quasi drei grobe Beutemuster. Kleinfisch, Krebs, Grundel. Das, was der Zander gerade sehen will in diesem Köder, wenn er an ihm vorbeigeführt wird, sieht er in ihm und haut drauf. Fertig. So, das war zusätzlich noch zum Köderkonzept. Ne? Und die Idee, das ist ja so witzig, die kam mir mal 2011, 12, als ich an so einem Baggersee war und dachte, naja, ich fische ja gerade aktuell, also ich habe ja den Kauli damals gefischt, der jetzt Zandergummi heißt, und da gab es diesen Stint. Stint heißt Gabelschwanzköder. Das war einfach damals noch aus der Schmiede der Angler, ne? Das war das Pendant zu dem Kauliköder, das war, also der hatte ja den Paddelschwanz und das Pendant hatte den Gabelschwanz, also ein klassischer V-Tail-Köder. Das ist einfach nur ein schlanker, fischförmiger Köder, also Body, und hinten nur ein kleiner Gabelschwanz, der eigentlich gar nichts macht, also vielleicht minimal beim Aufsetzen ein bisschen staucht. Was der Quabi ja mit dem kompletten Tail macht übrigens auch noch, ne? Wenn der aufsetzt, staucht der so zusammen. Das ist einfach total geil, das Teil. Und als ich diesen, ja, eigentlich bewegungslosen V-Tail geführt habe am Grund mit kleinen Sprüngen und in den Upswing-Phasen, habe ich mir den vorgestellt, der macht ja nichts. Und er fängt ja trotzdem, weil die Zander ja die Bewegung und den Umriss des Objektes ja wahrnehmen, dem folgen und dann hauen die den auch weg. Also ich habe mit Gabelschwanzköder, die gar keine Bewegung haben, da wackelt, da flattert, da vibriert gar nichts, sehr gut gefangen. Ne? Auch am Rhein, an der Elbe, in Baggerseen, an Talsperren, eigentlich überall, wo es Zander gibt. Und vornehmlich auch da in Hamburg im Hafen damals sehr viel gefischt in der Zeit. Und Gabelschwanzköder sind top. Nicht nur im kalten Wasser, auch im warmen Wasser. Und ich habe mir damals überlegt, Mensch, ich habe doch den kurzen Haken da dran sitzen. Also quasi, ich habe ja an diesem länglichen, so 12 cm langen Köder mit Gabelschwanz hinten dran, habe ich ja diesen 3-0er Haken sitzen. Im vorderen Bereich. Der Köder ist ja weich und schlank und faltet sich beim Ansaugen. Ne? Das haben die Gabelschwanzköder sehr gut beherrscht, dieses Meisterwerk. Und auch der Kauliköder, der jetzt als Zandergummi hier in meiner Zander Range bei Zack ist. Das heißt, schlank, weich und der Haken im vorderen Drittel. Und ich dachte mir, so ein Mensch an so einem Gabelschwanz zwei bewegliche, flatternde Brustflossen dran zu haben. Keine Twisterschwänze, aber diese Brustflossen, dass die vertikal flattern. Diese Idee hatte ich schon 2011 oder 12 und dachte, Mensch, das wäre doch der Hammer, wenn ich jetzt so einen Gabelschwanzköder hätte, der zwei wackelnde Brustflossen, die in der Absinkphase flattern, dran hat. Das wäre geil. Und habe die Idee aber dann nicht weiter verfolgt, weil wir uns dann auf den Köder mit dem kleinen rotierenden Paddel eingeschossen haben. Und habe gesagt, da mache ich erstmal zwei weitere Größen. 2010 den 9er und 2013 den 16er. Und damit habe ich eine Palette mit drei Größen und auch verschiedenen Laufeigenschaften, weil der 9er ist nämlich lebendiger, der 12er ist der Klassiker, ne, mit dem rotierenden Paddel ohne Druckwelle, hohe Frequenz und der Buddy ist still, also wie so ein Strich geht er durchs Wasser, genau wie der Gabelschwanzköder vorher, ne, dieser Stint. Und dann brauche ich noch was Lebhafteres auch in größeren Bereich, damit noch so eine kleinen Buddy Shake Rolling Action läuft. Aber minimal Buddy Shake hat und hinten das Schwänzchen mit einer Rotation links eindrehend, rechts eindrehend, immer im Wechsel quasi läuft und damit in den 16er gebracht. Dann hatte ich diese Idee wieder verworfen, weil ich auch ehrlich gesagt damals nicht wusste, wie ich es umsetzen soll. Weil das ist ziemlich filigran mit diesen kleinen Flossen vorne dran. Und habe das nicht weiter verfolgt und den V-Tail-Köder auch dann nicht weiter produzieren lassen, später in einem eigenen Label auch nicht. Und damit war das Thema eigentlich vom Tisch erstmal. Aber ich habe es immer im Hinterkopf mal so ein bisschen gehabt, wenn ich mal einen neuen Köder machen will, dann hat er vorne zwei flatternde Brustflossen, weil ich die Aktion des Köders nach vorn zum Haken holen will. Naja, und dann ist ein paar Jahre vergangen. 2021 habe ich das in einem Live-Call mit den Coaching-Kunden mal besprochen und gesagt, Mensch, so ein Köder, weil wir auch über solche Sachen sprechen, weil dann jeder stellt ja dort seine Frage im Zander-Coaching, ne, und sagt, hey, bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, die haben die Köder schon so oft gesehen an meinem Abschnitt, wo ich fische und da mal einen anderen Impuls reinbringen. Und da hatte ich das Thema wieder aufgebracht und gesagt, ja, ich hatte damals so eine Idee gehabt, dass man Bewegung nach vorn holt, was auch die Attacken mehr auf den Haken noch leitet und alles. Und dabei stelle ich mir aber vor, dass hinten der Tail hauchdünn ist, richtig platt und ein paar Rippen drin hat, die den quasi wie eine Fahne im Wind, im starken Wind flattern lassen. Also eine Fahne im ganz starken Wind, die einfach nur so mit einer hohen Frequenz flattert. Das fand ich sexy. Und dann hatte ich die Idee wieder so im Kopf und wieder präsent und dann mit diesem flatternden Tail hinten, mit der Vibration, da hat es mich irgendwie gepackt. Und der Coaching-Kunde Markus Beck, kann ich auch nennen, aber ist abgesprochen, der aus Kelheim an der Donau war bei mir damals im Zander-Coaching und der ist in so Maschinenbau-Geschichte involviert und er sagt, ich kann dir mal versuchen, deine Skizze, da habe ich ihm eine Skizze gemacht, wie ich mir das so ungefähr vorstelle, mal versuchen, ein CAD-Programm zu bauen. Habe ich auch noch da die ganzen Verläufe, die er mir da geschickt hat, wie weit er da ist und alles, ne? Also zum Thema Kopieren, ne? Wenn jemand behauptet, der Köder wäre schon fertig da in China irgendwie gewesen. Können wir alles zeigen, das ist ja das Geile daran, deswegen finde ich es auch ein bisschen witzig, wie die sich da gerade ein bisschen abgestrampelt haben vor ein paar Tagen und behauptet haben, wäre alles schon so gewesen und ich würde lügen und hätte es nicht erfunden, also wirklich Quatsch. Und hat mir das so gebaut. Und habe ich gesagt, ja, das sieht gut aus, schon mal als Muster, aber ob das Ding laufen wird, da bin ich skeptisch. Dann hat er das mit dem 3D-Drucker rausgejagt und dann habe ich so ein grünes, so drei, vier solche grünen Samples gehabt aus Plastik. Die habe ich von ihm bekommen. Der hatte mir sogar grün lackiert. Und habe ich auch noch da. Das ist das Schöne, kann ich zeigen. Das war so das erste 3D-Muster aus dem 3D-Drucker, um erstmal bildlich was in der Hand zu haben, was man sonst nur auf einer Skizze versucht zu malen. Aber so hat man es bildlich da. Dann hatte ich es da liegen. Und ich wollte es mit meinem alten Label, mit dem Zanderkan-Label eigentlich verwirklichen. Aber so richtig, das einfach so einzuschicken und zu sagen, ja, baut mir das Ding mal so, das klappt nicht. So einfach ist es nicht. Da müssen Arbeitsschritte ran, die müssen im Detail richtig kommuniziert und ausgearbeitet werden, dass der auch dann wirklich läuft. Also einen guten Schwerpunkt hat, dass er stabil ist, dass die Ärmchen auch nicht nur beim Kurbeln laufen, sondern auch in der Sinkphase. Dass sie dann so minimal vertikal flattern. Und dass auch die Vibration im Tail tatsächlich drin ist und das Ding auch haltbar ist. Dass er beim Werfen sich nicht dauernd mit dem Tail in den Haken reinschießt, dass er und dann als Klumpen auf dem Wasser landet, dass der Tail auch hält, dass er nicht rissen wird ziemlich schnell und sowas und auch nicht beim Werfen verloren geht irgendwann, wenn man das so wie ich das vorgestellt hatte, so extrem dünn macht und nur sowas. Und habe das erstmal auf die lange Bank geschoben, muss ich sagen. Dann ist es da nicht mehr dazu gekommen, dass ich das weiter verfolgt habe, weil es auch hieß vom Partner und so, naja, das ist gar nicht umsetzbar, ist gar nicht realisierbar und so. Ne? Das war eine gute Idee, aber kriegst du nicht auf die Straße. Ja, und dann habe ich mich entschieden, mit Zec zusammenzuarbeiten und da eine Thunder Range aufzubauen. Und natürlich bestehende Produkte, die ich vorher finanziert, mitentwickelt und auch jahrelang beworben habe, mitnehme. Das ist natürlich klar. Lasse ich ja nicht alles liegen. Ne? Das ist aber jetzt hier nicht der Thema, sondern führe ich natürlich weiter, ist natürlich klar. Aber ich wollte auch mal jetzt ein neues Köderkonzept angehen und ich hatte jetzt natürlich die Möglichkeit, das mit einem richtigen Profi-Team zu machen. Weil im Zec-Team ist der Chris Anders und der ist für Self-Development zuständig. Also seit einiger Zeit macht Zec wirklich am CAD eigene Programme und baut Köder von Grund auf selbst und schickt dann diese fertigen Samples in die Produktionsstätte für die Großproduktion, dass wir auch die Nachfrage bedienen können und auch zu einem vernünftigen Preis bedienen können, der auch im Markt Anklang findet und auch fair ist. Und das fand ich mega spannend und ich habe dem Chris dieses 3D-Muster, was mir der Markus Beck aus seinem CAD-Programm und aus dem 3D-Drucker gelassen hat, also meine Skizze, die man in die Hand nehmen kann, sage ich mal, ne, als Form, zukommen lassen. Und das war tatsächlich dann 2022 schon. Also im Juni 2022 habe ich dieses Muster mitgenommen in Saarland, diesen 3D-Druck, diesen grünen, also drei davon, drei verschiedene, und habe das dem Carsten dagelassen. Und der hat ihn dann, oder habe ihm zwei dagelassen, einen habe ich wieder mitgenommen. Also ich hatte insgesamt drei und einen habe ich hier bei mir noch liegen und zwei habe ich ihm gegeben. Und dann hat er dem Chris das gegeben und wir haben tatsächlich im Januar oder Februar 23 war es dann soweit, dass Chris Zeit hatte und wir haben das Quappi-Thema angefangen. Ich wusste auch schon, wie der heißen soll, Quappi. Schon als ich die Skizze gemalt habe für den Markus und der mir das erste 3D-Druckmuster rausgelassen hat. Und sag ich, haben wir schon, also Arbeitstitel auch dieser Gruppe. Und dann ging es los. Und Chris hat gesagt, ja, das ist geil, dass ich was Handfestes in der Hand habe, damit er weiß, was ich meine und was ich haben will. Und er meinte sofort, wir können das in sexy machen. Und dass es auch läuft und praktikabel ist. Und er hat sich dann hingesetzt und hat an seinem CAD-Programm, weil Chris ist nämlich, der hat den Hintergrund aus dem Maschinenbau. Und was dieser Mensch schon gemacht hat, der hat diese Bauteile für die großen Bagger entworfen und alles. Und hat die am CAD-Programm gebaut. Für den ist das ja ein Klacks, so einen Köder zu bauen. Aber die Details, diese filigranen Geschichten, da musst du ja alles, also ich habe mir das mal ein bisschen erklärt. Ich würde ihn am liebsten hier aussprechen lassen, aber wir machen mal ein Video nochmal darüber. Über den Entstehungsprozess im Detail, damit keine Fragen offen bleiben, von wegen, wer hier was gemacht hat. Und hat diese Details ausgearbeitet, diese Rippen, diese Dinger und hat gesagt, ja, diesen hauchdünnen Tail muss ich irgendwie aufhängen an einer Art langgezogenem, dass der Köder sich nach hinten verjüngt. Also wie auf eine Stange aufhängen, wie auf eine auf eine waagerechte Fahnenstange aufhängen. Das sonst ist es zu filigran, klappt über dem Haken drüber und läuft wahrscheinlich nicht richtig. Und dann hat er angefangen, den in so eine geile Form zu bringen. Auch dieser ganze Körper von und sowas. Das sah so, also das erste Bild, was ich davon, seinen ersten Entwurf auf dem PC gesehen habe, das hat mich echt geflasht. Da habe ich gesagt, wow, der sieht ja wirklich sexy aus. Und sieht sogar ein bisschen aus wie eine Quappe, ist ja lustig. Und dann ging es los. Machen wir an diese Brustflossen noch einen Saum an die Seite ran, wie das bei manchen Creature Baits ist. Ja, also bei diesen Krebsimitaten, die dann auch noch so einen Saum an diesen Scheren dran haben, dass die schön flappern und sowas. Oder reicht's aus, dass wir die so dünn genug machen und an die Unterseite des Köders packen, dass sie dann da durchlaufen und alles. Und das hat er dann alles ausprobiert, indem er im 3D-Drucker sein CAD-Muster 3D drucken lassen hat, und zwar als Negativform. Und in diese Negativform hat er alte, kaputte Gummifische geschmolzen und das reingegossen und hat mir verschiedene gegeben, die ich erstmal durchs Wasser ziehen soll. Er hat sie auch durchs Wasser gezogen, ne, wie es erstmal so funktionieren kann, grob. Ne? Die waren natürlich vom Härtegrad natürlich nicht ideal, ne? Die waren noch zu weich und alles, ne? Aber die haben uns die Richtung gezeigt. Da hatten wir dann echt, also, boah, also im Juni 22 hat er das, ja, bekommen, genau. Und dann haben wir 23 im Frühjahr schon die ersten Gummifische da gehabt. Und das war, also mit der Hand gegossen gehabt. Da waren welche dabei, nur mit einem Spitzenschwänzchen hinten. Die haben zwar vibriert, aber man hat es nicht gesehen als Angler. Und der Köder fängt ja den Fisch, aber er muss auch ein Stück weit den Angler fangen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen, um noch mehr Vibration hinten reinzubringen, die man auch ein bisschen deutlicher sehen kann, wenn man ihn das erste Mal in den Einhänger hängt und durchs Wasser zieht. Weil mit dem Vertrauen fischst du ja dann auch, das ist ja wirklich wichtig. Haben wir hinten einen kleinen Wedge ran gemacht. Und da gab es noch ein Muster, die habt ihr alle auch noch da, mit einem Wedge, wo hinten dran noch so ein kleiner Pin dran war. Wo hinten noch dieser kleine Pin mit vibrieren sollte und alles. Wir haben uns aber dann für die Wedge-Methode entschieden. Das ist so ein kleines Knubbelchen hinten dran. Wie so ein kleiner Hammer hinten dran, der so ein Mini-Hammer-Hämmerchen, der auch schön da hinten hämmert, ne? In der Vibration. Und das hat er dann in Sexy am CAD fertig gemacht. Genau, Negativform gedruckt, dann hat er die gegossen, dann hatte ich die dabei und habe die mit nach Schweden genommen. Es war dann schon Sommer. Und hatte die im Juli dabei und habe dann dort oben ein bisschen geangelt auf die Zander damit und gemerkt, fängt. Obwohl er noch nicht so richtig läuft, wie er eigentlich laufen soll. Weil das noch zu weich war, das Material. Also haben wir dann erstmal wann war denn das? Fabrikmuster habe ich im September schon gehabt. Erste Muster aus der Fabrik bekommen. Und die waren aber zu fest. Ich habe dann gesagt, ich brauche die ein bisschen härter, weil die Muster, die wir mit der Hand gegossen haben, aus der Negativform von Chris seinem CAD-Programm, waren zu weich. Also haben wir ein bisschen härter gemacht. Und da habe ich aber gemerkt, dass die in der Absinkphase nicht laufen. Nicht so richtig. Die stehen, die Brustflossen. Das ist nicht gut. Nur beim schnellen Kurbeln läuft er. Das ist nicht Sinn der Sache. Das soll nicht so eine Mumie unten lang hüpfen. Das soll schon ein bisschen was machen. Die Vibration hinten im Tail hat mir aber schon gefallen. Trotz in der harten Version. Aber die Ärmchen liefen noch nicht. Also habe ich gesagt, ich brauche weichere. Und dann kam im Dezember 23, im November kam die sogar schon. Ende November und zur Messe Berlin 23 haben wir sie mitgenommen und die waren zu weich. Da hatte ich aber schon 4 Farben. Mit dem zu harten habe ich aber schon gut, auch schon recht gut gefangen, im Goldglitter ohne Augen. Und dann hatte ich das erste Mal mit Augen in 4 Farben, aber die waren zu weich. Die haben die Ärmchen angeklappt. Sobald die zu weich sind, klappen die Ärmchen an und das war's. Da läuft er nicht. Da läuft nur hinten der Tail. Habe ich sogar gefischt und auch Fisch mitgefangen. Also nur mal dazu, ne? Weil Gabelschwanzköder fangen ja auch, die gar nichts machen. Also auch ohne Ärmchen fängt der. Aber die Ärmchen sind natürlich sexy und gewollt. Und die sollen auch laufen, wenn sie schon dran sind, ne? Und die sind mir auch wichtig. Und wir hatten die auf der Messe dabei gehabt. Und es kann sein, dass auch zur Messe im Muster weggekommen ist. Am Messestand. Da lagen immer, ich habe immer so von jeder Farbe einen hingelegt da und zum Angucken, den hat die in der Hand gehabt und so. Und wir haben auch ein, zwei Mal nachgefüllt, weil was weg war. Na, ich will niemandem hier was unterstellen, aber es kann auch sein, dass dadurch ein Muster weggekommen ist, was dann in China in irgendeiner Fabrik gelandet ist, die das Ding dann. Ja. Also, weil diese feine Arbeit, die da drin steckt, dass wir den zum Laufen bringen. Die kann man nicht einfach mal so schnell aus dem Ärmel schütteln. Das geht gar nicht. Weil ich war ja dabei, ne? Hab's ja mitgekriegt. Und im April 24, also jetzt vor kurzem erst, da kam der Volltreffer. Die kamen an, Anfang April, und die waren dann genau in der Zwischenstufe, zwischen zu weich und zu fest. Und ich habe sie gleich durchs Wasser gezogen, durch den Kanal gezogen und wumms, Alter, ist das krass. Dann kam auch gleich der 10er und der 15er und ich habe die auch gleich bestätigt. Also, absoluter Volltreffer. Hat hingehauen, auch in allen 12 bekannten Farben und ich bin so heiß und habe auch schon ein bisschen gefischt. Mit dem 15er habe ich jetzt mal auf Hecht geangelt, mit dem 15er Gürkchen nur gekurbelt. 11 Hechte und er ist immer noch ganz, ist nicht kaputt. Aber keine Angst, das ist kein Material, das ist zwar BBA und verlatfrei, aber es ist kein Material, was mit anderen Ködern sich nicht verträgt, abfärbt oder schmilzt zu einem Klumpen, ne? Wie diese von der Kopie. Ne? Also da sind wir safe. Und die sind vom Härtegrad genauso ausgelegt, dass alle drei Größen bei geringem Zug laufen und auch in der Absinkphase laufen und auch die Vibration im Tail richtig drin ist. Und das ist es einfach. Ne? Die sind schon lange fertig, aber die kommen erst Anfang Juni raus oder Ende Mai, weil der Transport, das Shipping ein bisschen dauert. Und deswegen ist der Release ein bisschen später, weil wenn wir sie jetzt mit Luftfracht holen würden, könnten wir sagen, ja, die sind nächste Woche im Handel. Aber wir haben sie halt einfach dann auch, um den Preis auch gut halten zu können, die ganze Geschichte einfach dann über Container kommen lassen. Das ist natürlich klar. Ne? Und deswegen dauert das ein bisschen länger. Aber der ganze Entstehungsprozess hat ja Monate gedauert. Und das Schlimmste waren die Härtegrade, die rauszufiltern. Und eine Kleinigkeit ist noch drin. Viele sagen, diese Rippen hinten in dem Tail, die würden aussehen wie Nace-Köder. Es ist leider eine Ähnlichkeit da. Aber wir konnten es nicht anders machen. Ich wollte sie vertikal reinmachen, diese Dinger, wie es auch in dem grünen ersten 3D-Druckmuster waren. Aber dann war die Vibration im Tail nicht so, wie sie gewünscht ist. Also mussten wir sie so eckig machen, damit dieser Wasser andrifft, also das Wasser, was vorbeischießt, links und rechts, in die Vibration bringt. Deswegen sieht er leider so ein bisschen vom Design so aus, aber diese Rippen haben eine Funktion und sind nicht Design. Das ist ein bisschen, leider ein bisschen unglücklich, aber es sollte da nichts irgendwie absichtlich da kopiert werden oder irgendwas, ne? Weil die wirklich nur zweckmäßig sind. Wir haben darüber auch lange diskutiert und die wegzulassen hätte nicht funktioniert, da wäre die Vibration raus. Also hätten wir gesagt, okay, wir müssen das jetzt leider so machen und hoffen, dass das nicht so ein Thema ist in dem Sinne, ne? Ja, das zur Entstehungsgeschichte. Ne? Von der Idee 2012, ich will an einem V-Tail-Köder zwei Ärmchen dran haben, die flattern, bis dann 2021, ja, gesagt, komm, da gehen wir jetzt mal ran. Und hatte dann ein erstes 3D-Druckmuster mit diesem dünnen, pergamentartigen Schwänzchen. Aber ich wusste nicht, wie ich ihn zum Laufen kriege. Aber die Jungs von ZEG haben es geschafft, weil eben ein Maschinenbau-Ingenieur dran sitzt, der das Ding baut. Der weiß, wie man den zum Laufen kriegt. Das ist so krass. Und die Härtegrade mussten wir halt in der Manufaktur machen in Fernost. Da, weil ja wir nicht drinstecken in dem Material. Also wir wissen, dass es verlatfrei und BBA ist, ne? Und es sind auch Glitteranteile drin und Co. Und das muss halt von der, ja, vom Härtegrad so passen, dass er auch wirklich läuft. Und da haben wir halt lange hin und her probiert. Das hat so lange hingezögert. Sonst hätten wir den viel, viel schneller draußen gehabt. Und dann wäre es auch zu dieser billigen Kopie nicht gekommen. Ne? Aber wie machst du das? Ne? Ich wollte euch natürlich mitnehmen von Anfang an. Wir haben YouTube-Videos gedreht von den ersten Mustern ohne Augen, wo ich Fisch gefangen habe. Schaut mal auf Zander TV auf dem Channel nach. Im Sommer 2023 kam das raus. Dann habe ich die ersten Muster mit den Augen gehabt und habe damit in einem Tournament gefischt, was im Herbst aufgezeichnet wurde. Das wird im Sommer ausgestrahlt, ein fettes Tournament. Und da könnt ihr euch den Quavi mal angucken, wie er da schön performt, wie wir den da fischen. Der war auch schon fertig. Und aber mit dem Härtegrad, ich wollte den halt noch geiler haben. Das hat ein bisschen gedauert. Aber es hat sich gelohnt. Dieses Warten hat sich gelohnt, weil er jetzt einfach so läuft, wie ich es mir hätte nicht vorstellen können vorher. Wir waren alle skeptisch. Kriegen wir das überhaupt hin, den so zum Laufen zu kriegen, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle? Und ja, das Team von ZEG um Chris Enders und die Manufaktur zusammen haben das hingekriegt, alles, was in meinem kranken Hirn los war, wirklich in einem Köder zusammenzufassen. Ich bin da so stolz drauf, weil ich ja weiß, wie die Geschichte ist, dass mir das keiner nehmen kann. Ne? Auch keine Billo-Kopie. Ich meine, in der Angelbranche wird so viel Scheiß kopiert, das ist auch schon wieder schön fort, sorry, dass das lächerlich ist für diejenigen, die kopieren, das ist klar. Ne? Die schießen sich damit in den eigenen Fuß, die haben vielleicht mal kurzen, jetzt vielleicht ein bisschen Kohle rausgeholt, weil sie zwei, drei Wochen eher da auf dem Markt waren, aber das wird sich nicht halten, weil die Leute Qualität wollen. Und die wollen die Sachen von den Leuten, die sie entwickelt haben, weil sie dann auch genau diese Details rausgearbeitet haben. Mit dem Lauf, dass er eben so ist, wie er ist. Und dann in entscheidenden Momenten eben dann doch den Fisch zum Biss bereitet. Aber im Endeffekt fängt immer der Angler den Fisch. Ne? Das müssen wir immer festhalten. Der beste Köder nützt nur dem was, der Gefühl für die Köderführung hat, für die Plätze, für seinen Zielfisch. Das ist aber sowieso klar. Wie ein leistungsstarker Computer, der nützt nur dem was, der den auch bedienen kann. Ne? Also ich habe hier so einen Mac vor mir stehen, der lacht mich aus, der Computer wahrscheinlich, weil ich den gar nicht so bedienen kann, wie er eigentlich bedient werden könnte. Und so ist es mit Ködern auch. Ne? Also der Angler fängt immer noch den Fisch. Deswegen müsst ihr eigentlich immer in erster Linie auch in euch investieren, in eure Skills. Ne? Aber ein Köder ist ein guter Begleiter, der, wenn du es beherrschst, dir wirklich dann noch wirklich gute oder bessere Ergebnisse oder einen schöneren Angeltag liefern kann. Ne? Außerdem macht ein neues Konzept Spaß. Es macht Spaß, mal was Neues am Einhänger zu haben, mal einfach einen anderen Reiz ins Wasser zu bringen. Das macht ja unser Hobby aus. Rumexperimentieren, probieren, testen, mal den Fischen mal was anderes vorsetzen. Das ist einfach geil. Das gehört auch dazu. Und ihr werdet merken, wenn ihr den Quappi ins Wasser schmeißt, dass der mit weniger Gewicht gefischt werden kann, weil er weniger Widerstand hat im Sinken, obwohl er die Ärmchen vorn dran hat. Das ist total krass. Ich freue mich schon auf die Strömungsgeschichten an den Flüssen, wo ich ihn noch schärfer in die Rückströmung reinschneiden lassen kann und sowas. Ach, herrlich. Ich find's geil. Mit 10, 12 und 15 Zentimetern sind wir erstmal ganz gut bedient. Es gibt Stimmen, die sagen, die wollen gerne einen 6 Zentimeter haben und einen 20 Zentimeter. Also bei 20 Zentimeter werde ich wahrscheinlich auch schwach. Irgendwie habe ich da Bock, da reinzugehen in die Sache. Weil er auch gekurbelt auf Hecht gut geliefert hat, der 15er, muss ich echt sagen, war ich überrascht. Auch wenn Hechte gut drauf sind und du fischst die über flachem Gebiet mit Graut und so, da kannst du auch einen Wobbler durchkurbeln oder irgendwas. Da würde ich mich jetzt noch nicht so hypen lassen davon, aber beim Zanderangeln und auch bei den Barschen, die ich im Test gefangen habe, bin ich sicher, dass dieser Quappi-Köder da wirklich eine Bank ist. Na, weil er eben dieses universelle Beuteschema bedient. Jetzt habe ich genug gequatscht. Ich hoffe, ich habe ein bisschen viel Einblicke geben können und nicht zu viel. Muss man ja heutzutage vorsichtig sein, wie wir gelernt haben. In diesem Sinne freue ich mich auf den Release, der dann, ich glaube, schon Anfang Juni gleich mit dem Saisonstart losgeht, bei eurem Fachhändler und bei ZEK im Online-Shop unter meiner Zander Range. Und bin da mega gehypt. Bin gespannt, was die Leute dazu sagen, wenn sie ihn in der breiteren Masse jetzt fischen. Weil ich bin da schon nervös, weil es ist ein Nerdköder. Dieser Köder ist komplett nerdig. Also den versteht man nur, wenn man vielleicht schon Erfahrung hat und weiß, wie die Zander so auf Köder reagieren, auf was die mögen oder irgendwie. Und nicht jeder wird da gleich ein gutes Gefühl haben, wenn er den durchs Wasser zieht und er erstmal nicht viel macht, aus seiner Sicht. Aber das soll er ja nicht. Das soll ja Fische fangen und nicht ein Angler. Ne? Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ich heiße nicht Hip, sondern Hedel. In dem Sinne, schön, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Podcast.
Dickes Petri Heil. Bis zur nächsten Folge.